Hey, ich bin Nils Paulini und in diesem Podcast teile ich mit dir Schlüssel und Perspektiven zur Kultivierung exzellenter Beziehungen und wir machen das auf der Basis von fernöstlicher Weisheit und moderner westlicher Wissenschaft und verschmilzen das zu einem Bewusstseinstraining, das dir ermöglicht, selbstbestimmt, frei und liebend zu leben.
Hallo, heute in dieser Podcast-Folge freue ich mich, dass ich Dr. Dr. Klaus von Plötz vorstellen darf. Sie haben Medizin, Philosophie und Geschichte studiert, 2 Promotionen abgeschlossen, Facharztausbildung in Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, psychotherapeutische Medizin und auch psychotherapeutische Ausbildung in Transaktionsanalyse, systemischer Familientherapie und Psychoanalyse und waren unter anderem auch Chefarzt in verschiedenen Kliniken. So haben wir uns auch kennengelernt in einer Klinik für psychosomatische Medizin und chinesische Medizin. Und sie geben auch Seminare und Vorträge in der Wirtschaft für Mitarbeiter in Lebenskrisen, habe ich mir notiert. Und aktuell arbeiten sie überwiegend in ihrer eigenen Praxis. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein und dass wir uns gemeinsam austauschen können. Herzlich willkommen.
Wunderbar. Ja, schön.
Wunderbar. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch. Und was mir da so nachgegangen ist in einer ganz inspirierenden Art und Weise, wo ich immer wieder drüber nachgedacht habe, ist, dass Sie von einem Beibewusstsein gesprochen haben, das wir in Beziehung haben. Wenn wir in dem Kontext, wie gestalten wir gelingende und vielleicht inspirierende und auch erfolgreiche Beziehungen? Und Sie haben dieses Beibewusstsein erwähnt, das wir eigentlich immer haben und das uns auch, so wie ich das verstanden habe, auch in unserem Denken, Fühlen und Handeln motiviert. Und darüber würde ich gerne mit Ihnen einsteigen. Was genau meinen Sie damit und wie können wir das vielleicht auch in unserem Alltag für uns nutzen?
Ja, ich denke, wir sind in unserem Alltag ja so, dass wir immer davon ausgehen, ich habe einen Fokus und ich bin einem gegenüber, so als ob ich eine Kamera wäre und ich sehe nur den anderen und der sieht nicht mich. Also es ist quasi ein altes Kameramodell, wenn ihr Großvater fotografiert hat, hat er den anderen gesehen und sich nicht selber. Und das heißt, es ist eine ganz große Einlinigkeit. Aber es entspricht ja nicht unserem Alltagsbewusstsein. Wir sind dauernd in einer Situation, wo wir uns immer in Rechnung stellen, wie wir mit dem anderen sind. Ich hatte Ihnen das Beispiel genannt, wenn der Ehemann nach Hause kommt und sich schon freut, dass er endlich mal auf seinen Schreibtisch schauen kann, ob jetzt die Gehaltsrechnung eingetroffen ist, weiß er, darf er nicht tun, weil er sich erst seiner Frau gegenüber zeigen und sie begrüßen und darf er es tun. Die Frau aber wiederum weiß auch, dass er unter diesem Zusammenhang da ist, dass er das nur macht, damit sie zufrieden ist. Ja, das ist also ein Beibewusstsein, das permanent läuft, das auch sehr kompliziert werden kann. Ja, also wenn die Frau sagt, warum schenkst du mir keine Blumen mehr? Dann könnte man sagen, okay, jetzt schenke ich ihr die Blumen. Und indem er die Blumen schenkt, sagt er, das machst du ja nur, weil ich das gesagt habe. Ja. Also man gerät in eine Falle hinein, in diesen Beinen, dass man den anderen immer mit sich führt und berücksichtigen muss, wie der andere läuft. Also wir sind in dem Sinne nicht allein mit unserem Bewusstsein. Wir haben nicht die Kamera, von der wir denken, wir sehen nur einen anderen, sondern die Kamera schaut zurück.
Das heißt, eigentlich betrachten wir uns selbst und die Beziehung, in denen wir sind, aus so einer Art Metaperspektive und denken uns selbst und den anderen mit.
Ja, ich denke nicht, wir haben die Metaperspektive, sondern wir ahnen, dass es mitkommt, weil das sehen wir nicht genau, aber wir ahnen es. Und weil wir es ahnen und vor allem die Konsequenzen führen, fühlen oder fürchten, verhalten wir uns so, dass wir den anderen immer mitführen. Ja, und das hat ja noch weitere Konsequenzen, dass wir in dem Augenblick, wo wir doch den anderen mitführen, auch unsere ganze Geschichte mitführen. Und unsere Geschichte hat uns ja beigebracht, dass wir entsprechend auftreten müssen. Also wir sind pausenlos in einem Schauraum, in einem Ausstellungsraum, wo wir uns darstellen müssen, wo wir immer darauf achten müssen, wie komme ich an, wie sieht mich der andere und muss ich befürchten, dass ich in diese Situation kommen muss.
Ja. Das heißt also, das ist eine Art soziale Anpassungsleistung ja auch, die wir dann vollbringen. Kann man das so sagen?
Ja, ist wahrscheinlich sogar mehr als eine Anpassungsleistung. Es ist schon eine Installation, die wir gar nicht mehr überschauen. Ja, der wir schon in unserer sprachlichen Verfassung so agieren, dass wir darauf achten in unserer Sprache, dass wir immer gut ankommen. Also wir haben nicht nur einen optischen Beibewusstsein, wir haben auch ein sprachliches Beibewusstsein, wo wir unsere Sprache und unsere Gefühle dauernd untersuchen. Muss ich mich jetzt gekränkt fühlen? Kann ich mich jetzt hier gut fühlen? Kann ich mich entspannen? Ein Patient hat neulich gesagt, ein sehr intelligenter Mann, ihm sei jetzt erst bewusst geworden, dass jedes Gespräch für ihn eine Prüfung sei. Selbst wenn der Freund mit ihm drüber rede, freundschaftlich, sagt er, wie war denn dein Urlaub, hat er dauernd das Gefühl, er sei in einer Prüfung und er müsste stehen. Das hat ihn zu vielen Folgen gefallen, schildert ein Buchglas genau die Situation, in der unsere Kommunikation stattfindet.
Und Sie haben jetzt zweimal, oder ich habe es zweimal gehört, auch gesagt, wir fürchten Konsequenzen oder wir fürchten, was dann daraus geschehen kann, wenn wir dieses Beibewusstsein nicht haben oder diese Installation nicht berücksichtigen. Das heißt schon auch, dass diese Installation, was mehr als eine soziale Anpassungsleistung ist, auch in Ihrer Perspektive angstmotiviert ist, weil wir fürchten dann vielleicht, die Zugehörigkeit zu verlieren oder Bindung zu verlieren.
Das ist genau das Stichwort. Bindung ist eine der wesentlichsten Möglichkeiten, die wir haben, in Kommunikation einzutreten. Mhm. Und wir sind geprägt durch die Möglichkeiten, die wir haben mit Bindung. Wir wünschen uns eine sichere Bindung. Eine sichere Bindung geht aber im Grundsatz davon aus, dass der andere uns wohlwollend ist, dass er keine Repressionen ausüben will. Aber in vielen Erziehungen hat es Repressionen gegeben. Wieder jemand, der bei mir in der Praxis ist, erzählt mir, wenn die Mutter mit ihm nicht einverstanden war, hat sie einen Tag oder mehrere Tage lang geschwiegen. Mhm. Also wir versuchen dann, auf wichtige Beziehungspartner uns einzustellen und wirklich schon vorauszuahnen, was der andere will. Also wir haben super intuitiv zu wissen, wie der andere das haben will.
Ja, wie wichtig halten Sie es dann auch, wenn wir diese Muster oder diese Installation auch durchschauen und dann vielleicht auch wandeln wollen, wenn Sie auch Installation sagen, das klingt so tiefgehend, dass wir, und Sie haben auch gesagt, wir können das gar nicht immer so bewusst beibehalten. Wie wichtig ist es dann auch, sich unseren Ängsten zu stellen oder die mit der Energie oder der Empfindung der Angst dann auch bewusster umzugehen, um das vielleicht auch aufzulösen oder ein wenig klarer in Beziehung zu treten?
Ja, unsere Angst ist eigentlich schon die Reaktion, dass wir verlassen werden, ja. Mhm. Und es gibt viele Therapiemethoden, die sagen, stell dich der Angst, weil sie irrational ist, du kannst sie dann dadurch überwinden. Das ist sicher öfters möglich, dass eine neue Erfahrung, diese Frau, die jetzt meine Ehefrau ist, wird mich nicht tagelang anschweigen, wie es vielleicht jemand anders gemacht hat. Das kann durchaus zu Änderungen führen. Aber diese tiefen Erfahrungen bleiben erstmal, weil unser Bewusstsein nur eine ganz geringe Eindringungstiefe hat in unser Gesamtbewusstsein. Also die Hirnforscher schätzen, dass wir mit unserem Frontalhirn, das entwicklungsgeschichtlich relativ neu ist, also wenn unsere ganze menschliche Lebensentwicklung auf der Erde ein Tag wäre, dann ist die Gehirnentwicklung vielleicht eine Stunde, ja. Das Gehirn ist aufgepflanzt auf ein viel älteres Bewusstsein. Wenn wir in das Bewusstsein hineindringen wollen, müssen wir einen anderen Zugang finden. Und den finden wir nicht mit unserem Denkbewusstsein. Das ist ein hoher Irrtum. Das Denken ist wie Fettaugen auf der Suppe, ja. Aber wir denken es anders, warum wir glauben, unser Denken ist die Suppe und die Gefühle sind ein paar Fettaugen.
Und was wäre ein möglicher Zugang zu diesem tieferen Bewusstsein?
Ein tieferer Zugang wäre, eigentlich zu schauen, was passiert mir manchmal unabsichtlich. Ja. Ich komme immer wieder in bestimmte Situationen, obwohl ich darauf geachtet habe, dass mir es nicht passiert. Primitives Beispiel, achte immer darauf, dass mein Trinkglas nicht runterfällt, aber jetzt fällt es mir trotzdem runter, weil es in einer bestimmten Situation für mich so geschehen ist. Manchmal sind Träume ganz wichtige Hinweise und oft sind schlechte Gefühle, Unbehagbarkeiten, aber auch körperliche Symptome, Hinweis, dass hier etwas nicht in Konkurrenz läuft, dass etwas dysfunktional ist.
Und wenn ich jetzt mal das rausnehme aus so einem klinischen Kontext und mich frage, wie kann ich mit diesem Wissen, das das Sie jetzt mit uns teilen, wenn, wie könnte ich das für mich für den Alltag nutzen? Also ich kann auf Träume achten, ich kann gucken, wo mir vielleicht Dinge immer wieder geschehen, die, wo ich versuche schon bewusst darauf zu achten, auch darauf achten, dass ich vielleicht schlechte oder negative Gefühle wahrnehme. Was kann ich dann damit tun, wenn ich den Anspruch habe oder auch einfach das Gefühl habe, ich möchte jetzt damit das dahingehend auch verändern, weil ich gemerkt habe, obwohl ich mir vielleicht schon vorgenommen habe, ja, ich werde jetzt da nicht wieder auf diesen Reiz anspringen und trotzdem geschieht mir das. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich auch damit für mich neue Handlungsoptionen erschließe?
Also ich glaube, dass dieser alte Satz stimmt, in dem Augenblick, wo ich an eine Schranke stoße, ist ein Teil von mir drüber hinaus, ja. Mhm. Es gibt ja Leute, die sind in dieser Situation vollkommen mit sich eins, da, der, von mir aus der Siemens-Manager, der ein Riesengehalt bringt und überall vor, der wird nicht an eine Schranke stoßen, ja. Mhm. Die wird er nicht wahrnehmen. Wenn, ist sie etwas, was er beiseite lässt. Aber wenn wir an eine Schranke geraten, die uns hindert, die uns sogar quält, die mit uns eine Veränderung herbeiführt, haben wir die Möglichkeit, ein Stück zu schauen, wie kann ich da rauskommen, ja? Mhm. Und das nennen ja manche Erleuchtung. Manche sprechen von Erleuchtung, von einem besonderen Augenblick, wo etwas ihnen klar werden konnte, ja? Das ist manchmal ein Geschenk. Es gibt Techniken dazu, dass Erleuchtung kommt und Meditation. Wobei viele berichten, dass sie lange meditieren mussten, bis es eine Erleuchtung gab. Aber es scheint so zu sein, dass wenn wir mit Menschen entgegenüberkommen, die uns berühren, weil sie in einer Art mit uns reden, die uns eine ganz große Sehnsucht in uns aufkommen lässt, ja. Mhm. Also der, der Angst hat und sich dauernd ängstigt, wenn er in eine Gesprächs- oder Beziehungssituation gerät, wo er merkt, ich bin vollkommen in Ordnung. Ja. Ich bin akzeptiert als der, der ich bin. Und ich finde mich wieder im Gespräch mit jemand, der eine andere Sprache spricht, wo diese Art von Ich, dieses Leistungssprache nicht der Fall ist. Ja. Mhm. Das finden wir in Märchen wieder. Es gibt, glaube ich, ein Grimm-Märchen, wo ein Königssohn von seinem Vater verdammt wird, weil er so faul und unklug und dumm sei, aber er lernt verschiedene Sprachen. Ja, er lernt die Sprache der Hunde, lernt die Sprache der Tauben, er lernt die Sprache der Wölfe und jedes Mal hat er mit dieser neuen Sprache einen neuen Gewinn. Mhm. Er wird natürlich der gute König, den sich der Vater mal gewünscht hat. Ja. Also wir brauchen manchmal jemand, der einem mit einem die Sprache spricht oder dass wir eine Sprache finden, die in uns diese Sehnsucht oder diesen Wunsch nach einer Veränderung weckt.
Mhm. Das ist ganz spannend.
In dieser Gesellschaft sehr schwierig ist.
Ja, ich musste gerade daran denken, als Sie das gesagt haben, wenn uns jemand gegenüber ist, der uns annimmt erstmal oder einen Raum eröffnet, in dem wir uns ganz akzeptiert fühlen, in der chinesischen Medizin gibt es den höchsten Arzt, ist der Shen-Yi, der geistige Arzt, der nämlich genau das vermag, was Sie gerade beschrieben haben, den anderen im Herzen zu berühren. Herz ist immer auch Kommunikation. Und eigentlich geht es dann erstmal um Annahme, um ein Gefühl von, du bist okay, so wie du bist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das wäre aus meiner Sicht auf einer dialogischen Ebene. Aber wir brauchen, um dieses Gefühl oder diese Möglichkeit, mit uns und anderen umzugehen. Wir brauchen eher ein Gefühl, das den anderen auch mit einbezieht. Also in dem Augenblick, wo ich quasi mich mit jemandem verstehe und denke, wenn alle nur so wären wie der, bleibe ich ja immer nur mit dieser Person verbunden. Und mein Wunsch wäre, ich müsste den immer bei mir haben, ja. Aber wir brauchen ja eine Möglichkeit, dass der eine andere auch die anderen sein können. Ja? Und wir haben ja sonst, ich glaube, ein Philosoph hat gesagt, die Hölle, das seien die anderen. Ja,
ja, Sartre, ja.
Genau, das ist, setzen wir immer voraus, der andere ist ganz schwierig. Und das kann der eine eben nicht ersetzen, weil wir ihn nur in Kontrast zu den anderen setzen, eben doch die Hölle sind. Mhm. Wir brauchen also eine andere Art, angesprochen zu sein und auch darüber reden zu können oder über uns und andere reden zu können. Ich glaube, das ist die Sprache, die wir brauchen, und die uns dann noch Möglichkeit macht, mit uns und anderen so umzugehen, wie wir das brauchen.
Und können Sie das konkret machen? Was bedeutet oder wie könnte ich diesen Raum eröffnen oder wie könnte ich das vielleicht auch mehr in mein Bewusstsein bringen?
Also die Gruppenerfahrung, Gruppentherapien machen ja immer wieder den Schritt, dass sich der eine in der Gruppe neu erleben kann, ja. Wobei er wieder denkt, nur wenn alle so wären wie diese Gruppe, er kommt damit nicht automatisch aus dieser Falle raus. Aber die anonymen Alkoholiker, die uns ein bisschen vorgeführt haben, wie eine andere Art des Redens, eine andere Art von Umgang mit sich und anderen sein kann, nehmen ja von vornherein weg den Namen, den Nachnamen, die ganzen Gesellschaften und Beziehungen. Sie wollen sich nur an dem Vornamen anbieten. Sie wollen an diese ganze gesellschaftliche Geschichte, diese ganze gesellschaftliche Prägung außen vor lassen. Mhm. Und wenn Sie über sich vor anderen reden, diese Meetings sind ja keine Diskussionsgruppen, wo die Meinung ausschaut, sondern man redet aus sich als Autor einen anderen Standpunkt über die ganzen Schwierigkeiten, die einem das Leben bislang bereitet hat, was für Miseren man reingekommen ist, was für Erkenntnisse man bekommen hat und wie es sich für einen gestaltet. Das ist also eine vollkommen andere Art des Sprechens. Mhm. Und Wortpredigt, man könnte ja sagen, es ist ein bisschen eine Predigt, heißt ja im eigentlichen Sinne vor sich reden, ja. Also nicht so reden, als ob ich jetzt den anderen überzeugen muss, also meine ganze Kraft der narzisstischen Überzeugung anwenden muss, dass der andere jetzt auch das wahrnimmt, wie ich, wie gut ich bin, sondern ich rede vor mir, indem ich mich als eine Person einführe, die in all diesen Schwierigkeiten steckt und diese Hoffnung hat, ja. Das ist also eine vollkommen andere Art des Redens, dass also diese Ich-Du-Problematik ja auch gut sein kann. Mit deinem Du-Beziehung, die ihm sehr wohltut. Jede Liebe, jede Verliebtheit ist eine ozeanisches Gefühl von Ich-Du. Aber diese Art vor sich zu reden vor anderen bedeutet ein Wir, mit dem anderen zu gehen, dass er wie ein Weggefährte ist.
Während Sie gesprochen haben, hatte ich so das Bild, dass es eigentlich wie so eine Art Raumbewusstsein, in dem ich diesen Körper, den ich mich nenne, und die anderen wahrnehme und dann sowohl zu mir als auch zu den anderen oder zu der Gruppe spreche. Kann man das so übersetzen?
Das wäre ein gutes Bild, dass wir sagen, wir verlassen in dem Sinne diese Art von Körper, die wir glauben zu sein, ja. Weil wir sind ja sehr getäuscht von unserem Körper. Denken Sie nur an die vielen Magersüchtigen, die, obwohl sie 40 Kilo wiegen, immer noch glauben, sie würden 80 Kilo wirken. Also unser Körperbild, unser Selbstbild ist sehr täuschbar, ja.
Ja.
Und damit auch manipulierbar. Also in dem Augenblick, wo wir uns klar machen, ich kann einen in einem Raum, in einer Umgebung, wo diese Art von Darstellung nicht mehr die Rolle spielt, sondern ich kann mit dem anderen sein, ja. Und das kann sehr, sehr beglückend sein. Mhm. Dann stelle ich ja ein Stück die Menschen vor in diesen frühen Gruppen in irgendwelchen Höhlen, Südfrankreich oder in Nordafrika, die nicht miteinander reden mussten, die nicht sagen, Herr Paulini, wie geht's Ihnen eigentlich, Sie gucken so komisch, sondern die haben das gespürt. Es war also ein gemeinsames Spüren miteinander und man musste auch nicht sagen, jetzt tröste ich dich mal, sondern es war im Grunde eine Art von Kommunikation, die den anderen mitgeführt hat. Ja.
Das ist auch ein Punkt, den ich Sie auch fragen wollte, weil meine Perspektive ist ja immer, ich sag mal, fernöstlich eingefärbt. Für uns ist Energie ein realer Begriff, etwas, was wir nur übers Spüren erfahren. Und auch wenn wir auf diese tiefer liegenden Bewusstseinsschichten gucken, dann ist eine mögliche Vorstellung aus Sicht der fernöstlichen Medizin oder auch aus fernöstlichen Weisheitslehren, dass wir eigentlich über dieses Spüren dieser Energieempfindung oder dieser Art von Lebendigkeit dann auch Zugänge zum Bewusstsein bekommen, die über das Denk- oder Verstandesbewusstsein hinausgehen und uns dann vielleicht auch Erkenntnis, ja, Sie haben vorhin Erleuchtung gesagt oder kleine Satori-Einsicht ermöglichen. Also wenn ich das nochmal auf das beziehe, was Sie gerade gesagt haben, heißt das auch, dass wir unsere Fähigkeit, mehr spüren, präsent zu sein, mehr den anderen zu fühlen, mehr diese, was ich jetzt als Energie reingebracht habe, diese Qualität deutlicher wahrzunehmen, etwas ist, was uns dann auch von diesem Ich-Du zu einem Wir bringen kann in Ihrer Wahrnehmung?
Ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Also wenn uns jetzt ein Verkaufspsychologe zuhören würde, würde er sagen, ja, wir kennen Techniken, wo der andere sich so fühlt, als ob er jetzt das kaufen müsste, ja. Mhm. Das hat diese verschiedenen Seiten. Es hat eben diese Seite, aus dieser Struktur herauszukommen. Ich muss quasi jederzeit mich präsentieren. Also wo ich mein Bewusstsein immer in einen Kontext stellen muss, der auf Gewinn ist, auf Leistung, auf ein Maschinendenken, ja. Mhm. Da kann natürlich, das kann man trainieren, dass man den anderen wahrnimmt. Mal Raum genannt, wäre ja eine Form des anderen Sehens und des anderen Fühlens. Ja. Glaube ich, in die fernöstlichen Techniken haben da durchaus Zugänge entwickelt.
Das heißt, auch wenn wir ständig eigentlich dabei sind, uns zu präsentieren und uns auch zu verkaufen oder um Anerkennung zu werben, basiert das auf einem tief verinnerlichten Gefühl des Mangels oder basiert das da auf einer Verunsicherung? Oder kann man das gar nicht so ausmachen, was da so der Kern, die Kernmotivation dahinter ist? Oder können Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, das gibt es sowas wie eine Wurzel, die dahinter liegt?
Also wir sind einfach Wesen, die Zuwendung brauchen. Ja, wir Sie kennen dieses Beispiel, dass ein deutscher Kaiser versucht hat, herauszufinden, welche Sprache die Menschen sprechen. Und er hat diese Waisenkinder versammelt und den Pflegerinnen aufgetragen, kein Wort mit ihnen zu reden, weil sonst hätte man nicht rausgefunden, ob die vielleicht die Ursprachen der Menschen Hebräisch oder Latein oder Griechisch ist, ja. Und wir wissen alle, dass diese Kinder eingegangen sind. Also, das heißt, wir sind von vornherein ausgerichtet, dass wir Zuwendung bekommen, ja. Und wir würden zum Schluss mit jeder Zuwendung umgehen, ja. Konrad Lorenz hat es mit Graugänsen probiert, ja. Er hat bei Graugänsen herausgefunden, wenn dieses kleine Küken schlüpft, dann geht es dem ersten hinterher, den es sieht. Wir haben es getestet mit einer Kiste und das kleine Graugansküken ist der Kiste hinterhergelaufen, als dieser Bezugsperson, ja. Und er hat es mit sich selber probiert und das Graugansküken ist ihm immer der hinterhergelaufen. Er musste sogar nachts im Schlaf, wenn das Küken aufgeregt wurde, sagen, wok, 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 damit dieses Küken wieder in Frieden weiter schlafen kann, ja. Also wir sind von vornherein angewiesen auf Beziehung. Und diese besondere Ausrichtung, die wir haben, die bringt uns dazu, dass wir schauen, dass wir diese Zuwendung bekommen. Ja? Wir sind bereit, uns zurückzunehmen oder uns so zu verhalten, wie es gehen kann. Ja? Unsere Sprache ist verfasst. Wir haben die Möglichkeit, Sprache zu sprechen. Wenn wir das nicht genetisch nicht hätten, gäbe es keine Sprache, gäbe es kein Chinesisch, gäbe es kein Russisch. Also wir sind von vornherein angelegt, bezogen zu sein.
Das bedeutet dann, auch wenn ich das weiterdenke, dass eigentlich die Medizin des Menschen der Mensch ist, also das Zusammensein miteinander, die Zuwendung zueinander, oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
Absolut, absolut. Und wir brauchen diese Beziehung und die entscheidet sehr schnell. Ich mache mit meinen Patienten sehr oft so eine Art von Existenzanalyse, weil ich frage sie erstmal ganz naiv, wissen Sie, welche Antwort Sie haben auf das Leben? Und das ist ja zunächst mal sehr missverständlich. Was ist meine Antwort auf das Leben? Was will der Mann? Will er mit Lebensversicherung verkaufen? Nee, es ist die Frage, wie antworte ich auf das Beziehungsangebot, das ich hatte oder auch von dem ich glaube, es gehabt zu haben? Ja. Und da kann meine Antwort auf das Leben sehr unterschiedlich ausfallen. Es kann ausfallen, wie es ist gut, dass es mich gibt, ich bin wirklich willkommen, oder es kann ausfallen wie, ich muss immer wichtig sein, ich muss immer was Besonderes sein, ja. Sonst zähle ich nicht, sonst fahre ich hier durch unter meinen Geschwistern oder in dem sozialen Kontext, in dem ich bin.
Bedeutet das dann auch dieses Muster, wenn ich das erkenne, auch das wertzuschätzen und erstmal anzuerkennen? Oder ist es dann auch etwas, wo ich dann von da aus weitergehen kann und sagen kann, okay, es gibt vielleicht noch andere Handlungsmuster, die ich mir erschließen kann. Und was sind Wege dahin?
Das ist sehr wichtig herauszufinden, was lenkt mich? Was lenkt mich denn so besonders? Ja? Ich frage öfters meine Patienten, können Sie mir den Unterschied zwischen Gerundium und Gerundivum erklären? Also die haben manchmal das Gefühl, bei wem sind die eigentlich gelandet? Und das können mir die meisten nicht erklären, was Gerundivum oder Gerundium ist, ja?
Ich kann's auch nicht.
Erkläre ich Ihnen, dass Gerundivum eine auch im Deutsch noch vorhandene grammatische Formel ist, die wir aber nicht kennen. Der folgen wir aber sehr getreu im Verhältnis 1:1. Wenn wir Deutsch als Fremdsprache lernen wollen, müssen wir uns mit dem Gerundivum beschäftigen, sonst haben wir manchmal Schwierigkeiten, einen Satz richtig zu bauen. Ja? Also wir folgen einer Regel, die wir nicht kennen. In dem Augenblick aber, wo wir merken, das ist eine Regel, der ich folge, komme ich in die Situation, dass ich ein Stück mir über die Schulter schauen kann und sehen kann, ist das so wirklich so? Ja? Gerade ich immer in dieselben Schleifen. Ja? Also wie ewig ist das Murmeltier. Wie heißt dieser Film?
Ja, täglich grüßt das Murmeltier.
Täglich grüßt das Murmeltier. Muss das Murmeltier jetzt täglich grüßen, dass ich erkenne, das läuft. Und dann ist es oft ganz wichtig, wie wir es in der fernöstlichen Tradition erkennen, dass man den Leuten einen Koan gibt. Ja, also Koan ist ja ein Satz, der das Ego sprengt. Kein Wunder, haben wir keinen Koan. Also obwohl in unserer Tradition gibt es auch paradoxe Interventionen, ja, wo man auf einmal merkt, mein Ego kommt hier nicht weiter. Ja. Ich gerate in einen endlosen Zirkel und komme hier nicht weiter. Ja. Und ein Koan kann etwas sein, das das Ding erstmal außer Kraft setzt. Ja.
Das, was Sie gerade beschreiben, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, ich habe irgendwie alles gemacht, alles, was ich bin mit meinem Latein am Ende sozusagen. Und was haben Sie aus Ihrer Erfahrung so eine Art Koan oder eine paradoxe Intervention? Was kann uns helfen, wenn wir in der chinesischen Medizin, das ist ja eine klassische Qi-Stagnation, das heißt, die Energie fließt einfach nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Haben Sie jetzt ganz spontan eine Idee dazu, was könnte so eine paradoxe Intervention oder ein Koan sein, wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht weiter oder mein Ego kommt hier nicht weiter? Oder wie kann ich darüber hinaus, über diese Motivation des Ego, irgendwie was zu verändern, zu verbessern?
Also meine Erfahrung, ich meine, ich habe ja die Möglichkeit, in meiner Praxis tätige Erfahrungen zu machen. Und ich mache das relativ oft, diese Existenzanalyse. Und am Ende, wenn wir etwas herausgefunden haben, wir finden meistens doch diesen Satz, frage ich, was ist das Gegenteil von ich bin nicht wichtig? Dann sagen die, ich bin wichtig, sag ich. Probieren Sie mal zu sagen, ich bin wichtig. Dann sagen die das. Aber es dringt nicht durch. Also dann probieren wir mal ein paar andere Sätze. Und interessanterweise und komischerweise lernen wir oft bei dem Satz, es ist gut, dass es mich gibt. Ja. Und das sagen die dann einfach mal so. Und dann meinst du, ich glaube es irgendwie nicht richtig. Dann habe ich gesagt, ja, aber stimmt irgendwas zu? Das wird meistens bejaht. Und dann verstärke ich das oft, dass ich sage, das braucht eine Stimmhaftigkeit, eine Resonanz, die Sie vielleicht in Ihrem Körper spüren. Und oft allein ist das schon ein Art von Ansatz, ein, können wir sagen, ein Riss in dieser Hermetik. Da kommt sowas eine, wie eine Sehnsucht auf in den Menschen und zu beginnen, dieses Sehnsucht zu folgen, wird es aber nicht genügen. Ein Spalt macht noch nicht das Licht dahinter. Ja? Also oft beginnt das in einer besonderen Art und es ist ja auch, Geschichte von Satori sind ja manchmal ganz einfache Erlebnisse und Sätze, die auch mit den Leuten diesen Lichtspalt aufmachen.
Und dieser Lichtspalt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, mich hat das so ein bisschen an Yin und Yang erinnert, wenn ich mit dem einen Pol sehr identifiziert bin, zum Beispiel mit dem Pol, ich bin nicht wichtig, bin nicht gut, dass ich den anderen Pol oder das Gegenteil ins Bewusstsein hebe, indem ich sage, wie fühlt sich das eigentlich an? Welche Kraft oder welches Bewusstsein steht eigentlich dahinter, wenn ich sage, ich bin wichtig, ich bin gut und dadurch so ein bisschen die Identifikation auflöse oder, Sie haben jetzt von einem Spalt gesprochen, durchlässiger, durchsichtiger mache?
Ja, es führt erst zu einer großen Irritation. Wir wissen ja, wie wichtig Irritationen sind, ja. Wie wichtig eine Situation ist, die auf einmal uns ganz verändert oder die unsere Normalität verändert, ja. Weil unsere Normalität kleidet uns ja immer in eine Situation rein, die wir als solcher aufrechterhalten wollen, ja. Die Menschen wollen, sind zwar für Klimawandel, aber sie wollen nicht ihre Normalität ändern, ja. Also ein Beispiel wie kognitiv man wirklich das richtig denken kann. Aber unsere Normalität, die wir haben wollen, wir wollen nicht auf 18 Grad unsere Zimmertemperatur setzen. Wir wollen unser Auto nicht verkaufen. Also wir wollen eher Normalität haben. Und diese Normalität erhält einen Riss.
Das heißt, diese Normalität ist auch einfach eine, vielleicht eine Verlängerung unserer Beharrungstendenzen, die wir tragen, wenn wir sagen, das bin ich oder so bin ich oder das ist meine Geschichte. Und das trägt sich dann halt auch darin aus, wie wir unser Leben gestalten, bis hin in gesellschaftliche Prozesse vielleicht.
Weil wir einfach total konservativ sind. Wir glauben immer, wir sind so furchtbar progressiv, aber in unserem Wesen sind wir ungeheuer konservativ.
Ja.
Wir essen immer dasselbe, wir brauchen also diese Art von konservativen Routine.
Ne?
Ja. Es gibt natürlich Menschen, die immer mal was anders machen und dadurch viele Erkenntnisse ziehen, aber der Gros, unser Mainstream, ist konservativ.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Satz zurückmachen. Sie haben gerade von Regeln gesprochen, die auch, als Sie das Beispiel mit dem Gerundium gemacht haben, Regeln, die uns gar nicht bewusst sind. Gleichzeitig gibt es diese Regeln und das hat mich dann nochmal an den Anfang unseres Gesprächs erinnert, als Sie von Installation gesprochen haben. Das heißt, es gibt gesellschaftliche Regeln, dann gibt es vielleicht familiäre Regeln, es gibt Regeln ja auch in den Institutionen, in denen ich vielleicht sozialisiert wurde, Bildung erhalten habe oder religiöse Prägung und so weiter. Das heißt, wir sind in einem Kräftefeld von Regeln und Mechanismen und formen daraus dann oder folgen dann unbewusst. Einige Regeln sind uns vielleicht bewusst, andere nicht. Und haben dann Lebensregeln, die auch unser Denken, Fühlen und Handeln in Beziehungen gestalten oder bestimmen, ohne dass wir uns jetzt deren unmittelbar, dass wir die zuordnen könnten. Und das heißt, ein wichtiger Schritt ist es dann, sich dieser Regeln auch immer mehr bewusst zu werden.
Das wäre gut, wenn wir diese Regeln uns bewusst machen würden. Vor allem, wenn es Regeln sind, die uns einschneidend uns das Leben so schwerer machen, ja. Deshalb kommen ja Menschen in Psychotherapie oder kommen in Meditation, in alternative Medizin, um etwas an ihrem inneren Leben zu ändern, an ihrem Leben, in ihrem Belastetsein zu verändern. Das wäre ein großer Schritt. Aber wir müssen ja sehen, dass diese Schritte einem anderen Plan meistens folgen. Sie brauchen oft einen Sprung aus dem Quadrat, ja. Wir brauchen, dass wir aus dem, was uns so normal ist, herauskommen. Und das nennt sich in einer gewissen Tradition Kapitulation. Kapitulieren von dem, was ich bisher gemacht habe. Ja. Aber wir wollen ja nicht kapitulieren. Ja. Also da ist eine Hürde vorgesetzt, zu kapitulieren, dass wir mit dem nicht mehr weitermachen können. Albert Einstein soll gesagt haben, es gäbe Probleme, die könnte man nicht auf der Ebene lösen, in der aufhauen.
Ja. Aber das
Beziehungen enttäuscht sein und die 10. Frau raten, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass die 10. Frau besser sein wird wie die 1., weil sie unter demselben Modus diese Frauen ausgesucht haben.
Das heißt aber auch dieses Kapitulieren, wenn ich es jetzt wirklich versuche umzusetzen, dass wir auch eventuell nicht nur bei uns selbst gegen unsere eigenen bisherigen Lebensregeln verstoßen, sondern eventuell auch in der Gruppe wieder oder in den Beziehungsmustern, in denen wir sind, vielleicht Dinge anstoßen oder gegen Regeln verstoßen, weil wir auf einmal Dinge anders machen. Und dann gibt es vielleicht ja auch Beharrungstendenzen in der Familie, in der Gesellschaft und es gar nicht so leicht ist, selbst wenn ich mir dieser Regeln bewusst werde, dann zu kapitulieren, zu sagen, okay, ich sehe die Regeln, oder ich erkenne einen Teil davon und ich merke, das funktioniert so nicht mehr für mich. Und dann gibt es vielleicht noch sogar Beharrungskräfte in gesellschaftlichen oder familiären Strukturen. Was gibt es da für Möglichkeiten oder was glauben Sie, was kann uns unterstützen, darüber auch hinaus zu wachsen?
Also ich habe ja lang genug in Kliniken gearbeitet, um genügend Erfahrung gemacht zu haben, dass ein veränderter Patient zu Hause nicht willkommen geheißen wurde, ja. Dass man empörte Anrufe bekommen hat, was haben Sie mit meinem Mann gemacht, ja. Hab ihn zu Ihnen in die Klinik geschickt und es kommt jemand ganz anders zurück. Sind Sie eine Scheidungsklinik oder was ist denn bei Ihnen mit meinem Mann passiert, ja? Also, nicht immer positiv aufgenommen, was als Veränderung nach Hause getragen wird, ja, sondern eher sanktioniert. Und es ist nicht selten, dass die Beziehungen enden werden, ja. Also eine Veränderung, die jemand in einem guten, geschützten Raum, wie Klinik oder Praxis oder was wird, muss sich oft an einem anderen Ort bewegen. Das tut sie nicht immer. Das heißt, wir geraten mit einer Veränderung in unter Umständen schwierige Situationen. Wir hoffen natürlich, dass jemand nach Hause kommt und alle sagen, endlich bist du der Alte oder du bist jetzt den, den wir haben wollen oder den, den wir schon immer haben. Das wäre wunderbar. Aber die Veränderung, die wir bringen, braucht den Mut, das auch zu Hause durchzuhalten. Ja. Mhm. Also es ist ein Risiko, gesund zu werden, in gewisser Hinsicht, weil die Krankheit hat einen guten sozialen Hintergrund, ja, dass sie so krank, dass man krank wurde. Also wenn eine Frau einen besoffenen Mann hat, der immer zu Hause abgefüllt im Bett liegt, mit dem muss die nicht verhandeln, wo haben wir in Urlaub? Dann sagt er, wir fahren übrigens nach Mallorca. Punkt aus. Wenn der nüchtern wird, dann wird er auf einmal sagen, ja, also warum eigentlich mal Mallorca? Ich würde mal ganz gern nach Afrika fahren oder wie auch immer, ja. Mhm. Also das hat Grenzen. Und die wir überwinden müssen, wo wir auch unter Umständen allein sein werden, wenn wir uns verändern.
Und gibt es etwas, was uns vielleicht unterstützt, diesen Mut auch aufzubringen, das durchzuhalten, an auf unserem Punkt zu bleiben? Oder ist es auch etwas, was vielleicht ein bisschen wie eine Pendelbewegung ist, dass wir ins alte Muster zurückfallen, dann wieder Mut fassen? Oder gibt es auch etwas, wo Sie Erfahrung gemacht haben, das unterstützt dann auch Menschen in dieser Lösung oder in dieser Veränderung zu bleiben?
Also wenn wir über Menschen reden, müssen wir immer noch die Erfahrung mit einbringen, die die Menschen vor uns gemacht haben. Ja? Mhm. In Europa die 2.000 bis 3.000 Jahre alte Zivilisation. Und wenn wir die betrachten, sehen wir vor ungefähr 2.000 Jahren eine große Diskussion, was ist der Heilige Geist? Ja. Ein Konzil, wo darüber beraten wurde, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Ist es eine Person? Ist es der Vater? Ist es der Sohn? Da gab es eine enorme Auseinandersetzung, die dann ein römischer Kaiser mehr oder weniger entschieden hat. Mhm. Und er hat entschieden, der Heilige Geist ist eine Entität, eine, wenn man so will, eine Person dritter Art. Ja? Und der Heilige Geist ist etwas, was verbindet. Es ist keine Person, es ist eine Bindungsperson. Ja? Mhm. Also eine Kraft, die Menschen verbindet oder Sachen, und mir auch Sachen verbindet. Ja? Das heißt, wir brauchen diesen eine Art von Geist, der uns verbindet, uns auf eine andere Sache bezieht. Deswegen ist es ja so schwierig, allein erleuchtet zu sein. Ich weiß nicht, wenn jemand, ich weiß nicht, ob Robinson Crusoe auf der Insel erleuchtet war. Ich glaube, es wird ihm sehr schwer gefallen sein, auf einmal erleuchtet zu sein. Das heißt, wir brauchen diese Art, den wir vielleicht Geist nennen, aber diese ganz intensive Verbindung zu etwas anderen, zu anderen, wo wir uns auf einmal wie neu erleben können. Ja? Und das meint im Grunde Kapitulation, dass wir an einen Geist kommen. Die anonymen Alkoholiker sprechen von higher power. Mhm. Und wer das normalerweise hört, denkt dauernd, das ist ein christlicher Verein. Nee, es ist wieder sehr pragmatisch. Ich sage, eins musst du wissen, du bist es nicht. Ja? Der einzige Unterschied, den du machen musst, du bist es nicht. Es ist was außer dir, aber es hat mit dir eine ungeheure Beziehung. Wenn man will, Intersubjektivität, um aus diesem Gefängnis des Egos rauszukommen.
Ja. Also als ich jetzt gesprochen habe, da habe ich eine ganz tiefe Resonanz gespürt, weil ich im tibetischen Geistestraining oder im tibetischen Buddhismus ist auch der andere der Schlüssel zum Glück, weil Sie gesagt haben, wir können nicht alleine erleuchtet sein und gleichzeitig kann ich mich im anderen erkennen und vielleicht auch ja Muster erkennen, die ich sonst ohne den anderen gar nicht erkennen könnte. Und dann gibt es auch noch die Geisteshaltung oder die Idee, alles, was erscheint, ist der eigene Geist. Das wäre dann für mich dieser Higher Power. Also da ist etwas, was über dieses Ich, über dieses Ego hinausgeht, also ein Raum, eine Kraft, Heiliger Geist. Etwas, was uns alle verbindet, was vielleicht auch eine Matrix, die Leben ermöglicht. Und wenn Sie Kapitulation sagen und von diesem Heiligen Geist sprechen, mir kommt da so auch das Wort, ist es dann auch ein Stück weit sowas wie Hingabe an etwas, was über dieses Ich hinausgeht?
Ja, das ist für mich die Richtung, die mir stimmig erscheint. Aber die Hingabe erscheint mir immer noch, als ob ich das machen würde. Ja, als, aber paradox ist, wenn ich in einem großen Raum sage, ich, weiß nicht jeder, wer ich ist, ja. Also allein das Wort ich hat schon eine hohe Paradoxie, ja. Es scheint, als ob einer redet, aber wenn es angewandt wird, ist es auf einmal nicht mehr der eine, ja. Also diese Hingabe kommt mir immer noch zu sehr aus dem Ego vor.
Kapitulation impliziert auch einfach noch mehr dieses, das Ego oder das Ich weiß nicht mehr weiter.
Das heißt, im Grunde einfach die alten Waffen strecken, mit denen ich gearbeitet habe. Das ist für uns Deutschen natürlich besonders schwer, weil Kapitulation hat in unserer tradierten Gesellschaft im Transgenerationalen einen furchtbaren Einfluss, ja. Aber käme wir von ihm frei, könnte man sagen, ja, ich strecke einfach die Waffen, mit meinem selbstschädigenden Verhalten aufzuhören. Und dann kann sich Gesundheit ein Stück wie einspielen. Dann kann sich das einspielen, was ein ganz tiefes kommunikatives Bedürfnis ist.
Ja, spannend. Ich wollte mit Ihnen noch kurz auch über, also ich hatte das Gefühl, wir sind ein bisschen wie auf Überholspur in dieses Gespräch eingestiegen und es war bisher super inspirierend. Ich wollte aber noch ein wenig mit Ihnen auch über Ihr Buchprojekt sprechen. Sie waren ja auch Chefarzt in Bad Herrenalb und haben da etwas ins Leben gerufen und jetzt haben Sie mir erzählt, dass Sie darüber auch ein Buch schreiben. Mögen Sie dazu noch einige Sätze sagen und Informationen mit uns teilen?
Ja, also Begegnungen sind ja immer ein Stück wie Erleuchtung, ja, oder sie können einen sehr beeinflussen. Ich habe als ganz junger Arzt die Klinik in Bad Herrenalb besucht, weil ich in einer Nachbarklinik gearbeitet hatte und mein Chef hatte mich beauftragt, ich sollte mal da Besuch machen. Die würden was mit Sucht machen. Ich war auf einer Suchtstation und da bin ich hingegangen und das war ein ehemaliger Landgasthof, den die zu einem kleinen Klinik umgebaut hatten und ich trat da ein und war eigentlich etwas eigentümlich. Man saß an so ganz typischen Wirtschaftstischen, also so wie man das an einer Wirtschaft kennt, im Schwäbischen saß man da auf Holzstühlen und auf einmal traten da Leute auf, die mich so geärgert haben, dass ich dachte, wo bin ich da hingekommen? Da trat einer auf, der in Cowboystiefeln rumlief und ich sagte nur, also Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so auftreten, ja? Das hat mich aber so beschäftigt hinterher, dass ich zum Schluss selber Oberarzt dieser Klinik wurde. Und nachher war ich sogar der Chefarzt dieser Klinik. Also das heißt, da hat mich etwas angestochen in einem, sagen wir mal, positiven Form des Wortes angestochen, was Wirkung gehabt hat. Mhm. Und habe diese Klinik geführt und bekam aber hohe Schwierigkeiten mit den Betreibern dieser Klinik. Die wollten eine andere Klinik haben. Und ich habe dann gesagt, das mache ich nicht. Ich höre nicht auf mit dem, was ich für richtig halte. Darauf erhielt ich Hausverbot. Damit war auch die Klinik gestorben. Also die Klinik wurde einfach abgewickelt und ist jetzt eine Klinik für Migranten oder so. Sicher keine schlechte Arbeit. Aber es war spannend zu sehen, dass sich eine Legende gebildet hat über diese Klinik. Und die Klinik wurde in den Fachkreisen absolut kritisiert. Aber diese Legende blieb. Und jetzt kam ein Fernsehredakteur auf mich zu und hat gesagt, sagen Sie mal, da gibt's dauernd Geschichten über diese Klinik und Sie waren doch mal selber. Was ist das Geheimnis dieser Klinik? Ist das nur eine leere Blase oder warum geht's da eigentlich? Und daraufhin hab ich gedacht, jetzt müssen wir einfach mal rausfinden, what's the structure of the magic? Was ist die Struktur des Magischen? Ist überhaupt magisch? Und ich habe mich mit meinen Kollegen getroffen und wir haben uns gegenseitig berichtet, dass viele ehemalige Patienten, ich habe immer noch ehemalige Patienten aus der Klinik Bad Herrenalb bei mir in der Klinik, die sagen, das Wichtigste war die Zugehörigkeit. Mhm. Ich habe mich zugehörig gefühlt. Obwohl ich Perserin bin, war ich in dieser Klinik auf einmal in einem Zustand, wo ich mich zugehörig gefühlt habe. Ja. Und ausgehend von diesen wiederholenden Rückmeldungen und auch Ergebnissen, die ganz klar in den Vordergrund gestellt haben, dass die Gruppenbindung das ganz starke Thema war, hat uns angeregt, herauszufinden, was ist die Struktur dessen, was dieser Klinik so ungeheuer gewirkt hat bis zum heutigen Tag. Und warum ist sie so abgewickelt worden? Es war sehr einfach zu verstehen, warum die abgewickelt wurde, weil die deutsche Rentenversicherung möchte jemanden haben, der Ingenieur war, krank wurde, ausbrannte, Burnout hat und jetzt wieder als Ingenieur zurückkehrt. Das war nicht unser Ziel. Wir wollten haben, dass sie sich zugehörig fühlen, dass sie zu sich selber aufwachen. Und in dem Augenblick war das für die deutsche Rentenversicherung nicht, die wollten nicht wissen, wie zugehörig sich jemand fühlt. Also das heißt, dieses Thema, wie kann eine Gruppe miteinander eine neue Art von Bindung finden, das hat uns beschäftigt, darüber schreiben wir.
Das schließt sich auch, das finde ich so spannend, dass Sie das jetzt sagen, wir hatten ja vorher ein bisschen drüber gesprochen, aber ich habe natürlich nach unserem Vorgespräch auch nochmal so reflektiert. Wir haben ja 2,5 Jahre, ein bisschen länger vielleicht zusammengearbeitet und habe nochmal dran gedacht, was ist es eigentlich für mich, warum, was macht es besonders, an diese Zeit zurückzudenken? Und ich habe ja auch Jan Obendieck, war ja hier auch im Podcast, wir hatten auch ein bisschen drüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, dass Sie und der Jan eine ganz wesentliche Atmosphäre, eine Energie, einen Raum geschaffen haben, in dem nämlich genau, ich hätte jetzt, es ist Zugehörigkeit, ich hätte Wertschätzung auch gesagt. Und was die Frage, die sich daran anschließt, ist für mich, wie schaffen Sie das? Also, weil mich fasziniert das eigentlich seit meiner Jugend. Und ich weiß auch, dass viele Menschen, die sich vielleicht auch auf einem spirituellen Pfad befinden oder auch als Therapeutin, Therapeut arbeiten oder im Beratung, Coaching-Kontext, wo es ja ganz wichtig ist, eine wertschätzende Atmosphäre herzustellen. Was ist Ihr Geheimnis? Also nicht nur in der Klinik, sondern was ist Ihr Geheimnis, dass Sie wirklich diesen wertschätzenden Raum auch, Sie haben das ja gehalten, solange wie wir dort zusammen gearbeitet haben, und zwar tagtäglich. Was ist Ihr Geheimnis? Was würden Sie sagen? Was ist das Wesentliche, um dieses Gefühl der Zugehörigkeit reinzubringen, aufrechtzuerhalten oder, was ich jetzt Wertschätzung genannt habe, das auch so zu vermitteln, dass das spürbar und lebendig wird? Wie geht das?
Ja, also ich persönlich habe ja im Medizinstudium mich entschieden, gleichzeitig Philosophie zu studieren, was man eigentlich normalerweise nicht macht. Man möchte ja nicht Ingenieurstudium beginnen und gleichzeitig noch Geografie studieren. Also man möchte sich nicht überlasten. Warum macht man das eigentlich? Ja? Warum habe ich das gemacht? Und das hat auf scheinbare Zufälle, würde man heute sagen, aufgebaut. Und ich traf auf einen Philosophen namens Hans Bloch, der für mich eine Sprache entwickelt hat, die eine absolute Veränderung im Raum bewirkt hat. Ja, Sie müssen sich vorstellen, das war damals ein sehr bekannter Philosoph und sehr viele Studenten kamen, um ihn zu sehen. Es waren nicht Studierende, die wollten quasi einen quasi gesellschaftlichen Genuss haben, ein kleines Theater, philosophisches Theaterstück aufgeführt sehen. Und deswegen waren natürlich die Teilnehmer an diesem Seminar, die waren hoch egoistisch aufgeladen. Die haben von Fundament ist die Basis einer Basis oder so weiter gesprochen. Also vollkommen verklausuliert. Aber in dem Augenblick, wo Ernst Bloch gesprochen hat, hat er die Fähigkeit gehabt, im Raum zu sprechen. Also Ernst Bloch saß da in der Ecke, schon sehr alt, wie eine alte Eule mit Sonnenbrille auf. Aber er sprach quasi im Raum, als ob er damit eine Gemeinschaft zusammenbringt, ja. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt und auch die Klinik Bad Herrenalb hat mich geprägt. Sonst wäre ich nicht erstmal so quasi in Aufruhr gewesen, eine Allergie gewesen, weil mich das so tief beschäftigt hat. Wie können Menschen in einem Raum sich zusammenfühlen? Und das habe ich sicher auch in der Klinik in Wendgräben als ein wichtiges Thema gesehen. Deswegen hatten wir auch Großgruppen, sonst hätten wir die gar nicht gebraucht. Sonst hätten wir nur Einzelgespräche geführt und jeden entlassen und sagt, jetzt wissen Sie alles.
Das bedeutet, wenn das Buch erscheint, ist da auch ein Stück weit dieses Geheimnis oder dieser Magie nachzulesen?
Ja, das wird sein. Und gleichzeitig schreibe ich ein Buch, das heißt Kritik der Subjektivität, das es genau vornimmt. Und dieses Buch beginnt mit drei Träumen von René Descartes. Der hat am 11. November 1619 drei entscheidende Träume gehabt, die seine Philosophie verändert haben. Und auch unsere Philosophie. Seitdem denken wir, ich denke, folglich bin ich.
Ja. Ja, spannend. Und gibt es schon ein ungefähres Erscheinungsdatum?
Ja, wir hoffen, nächstes Jahr ist der 100. Geburtstag von dem Begründer dieser Klinik, Walter Lechler, und wir hoffen, dass wir zu dem Zeitpunkt wird das Buch erscheinen.
Okay. Und wenn jetzt, ich habe eine ganze Liste noch von Fragen, wovon ich kaum welche stellen konnte, weil ich so fasziniert war von unserem Gesprächsfluss. Und ich denke, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es ähnlich, dass es sehr, sehr dich, eine Clifford Geertz, ein Anthropologe und Ethnologe, der hatte diese dichte Beschreibung, eine sehr dichte Beschreibung. Ich würde Sie aber gerne noch fragen, auch wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und sagt, mit dem Dr. Klaus von Plötz würde ich gerne zusammenarbeiten. Sie machen Therapie, Sie machen auch Supervision und Coaching. Dann gibt es Ihre Website www.plötzlichgesund.de und gibt es da Raum auch? Stehen Sie zur Verfügung auch für Menschen, wenn Sie jetzt sagen, wir fühlen uns angesprochen und würden da gerne zusammenarbeiten?
Ja, auf dieser Homepage ist meine E-Mail und über meine E-Mail kann man mich jederzeit erreichen. Ob es dann gleichen Zeiten einen Termin gibt, weiß ich nicht, aber ich habe die Ethik in mir, dass jeder, der mit mir in Kontakt tritt, früher oder später eine Antwort bekommt und auch in aller Regel einen Termin. Es gibt ja Praxen, die schließen Patienten, neue Patienten aus. Das tue ich nicht, das halte ich für nicht verantwortbar.
Okay, dann habe ich noch eine Frage, die ich mir persönlich gestellt habe. Ich dachte, die stelle ich einfach. Jemand wie Sie, der ganz viele Ausbildungen gemacht hat, ganz viel Erfahrung gesammelt hat und ein ganz starkes Wissen sich angeeignet hat, auch Erfahrungswissen, habe ich mich gefragt, wie wichtig, wenn Sie mit Menschen arbeiten, ist Intuition? Neben all dem, was es an Wissen, Techniken, Methoden gibt, wie wichtig ist für Sie Intuition?
Oh, das ist ein wichtiger Teil, weil gerade wenn ich mit Menschen diese Existenzanalyse mache, habe ich eine einfache Form. Ich habe 20 Fragen, die ich als Papier mitgebe und ich sage denen, sie müssen jede Frage schriftlich beantworten und beim nächsten Treffen lesen sie jede Frage vor und ihre Antwort. Wir beide schauen in den Gesprächsraum, was für Eindrücke kriegen wir. Und ich sitze manchmal da und sage, keine Idee, was diesen Menschen denkt, was dessen Antwort ist auf sein Leben. Und dann erlebe ich quasi aus dem Raum, den wir vielleicht intuitiv nennen, eine Idee. Und das, ohne die würde ich nicht auskommen, ja. Ja, okay. Weil ich folge zu sehr einem Schema. Ja, ich bin eben zu konservativ und die Intuition ist immer doch die Einsprache gegen das Konservative.
Okay. Bevor ich zur abschließenden Frage komme, gibt es noch etwas, worauf Sie hinweisen möchten? Noch ein Projekt, etwas außer dem Buchprojekt, noch etwas, was Ihnen am Herzen liegt, was Sie teilen möchten mit den Zuhörerinnen und Zuhörern?
Also mich interessiert natürlich sehr stark diese Frage, dass dieses aufgezwungenen Egoismus. Und ich bin natürlich interessiert an Leuten, die Anregungen dazu haben oder vielleicht an diesem Projekt mitarbeiten. Wie kann es zu einer Form kommen, wo Menschen eben nicht mehr mit dem Krieg leben muss? Und ich arbeite mit einem spanischen Künstler zusammen, der heißt André Ginestet, der genau dieses Friedensthema hat. Der hat 7 Picadores gemalt, also 7 Gestalten. Und wir schreiben ein bisschen was miteinander und wir sagen, offensichtlich sind diese 7 Gestalten ein Ensemble, ein Elan, eine Gruppe voller Elan, die etwas bewirken wollen. Ja, also, weil unser Thema heißt ja auch Frieden. Ja, wir können natürlich über viele Sachen uns reden, wie können wir dieses Ego überwinden. Aber wir können es nicht überwinden, wenn es einen Frieden gibt. Mhm. Deswegen ist das ein ganz großes Projekt, an dem ich mich auch gern beteilige.
Okay, schön. Ich würde zum Abschluss stelle ich gerne die Frage, wenn Sie nur eine einzige Sache teilen könnten für gelingende Beziehung, für wertschätzende Beziehung, ein Schlüssel teilen könnten, was wäre das?
Ich würde diese Imagination allen empfehlen oder vorschlagen. Wir wünschen, dass wir mit Menschen so unterwegs sind, als ob es Weggefährten sind, die uns schon viele, fast vielleicht seit unserem Leben begleiten, diesen gemeinsamen Horizont haben.
Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Dr. Klaus von Plötz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein, Ihr Wissen, Ihre Weisheit mit uns zu teilen. Und ich muss sagen, es war für mich ein ganz ganz inspirierendes Gespräch. Ich glaube auch, wird für mich nochmal nachwirken. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute hier waren. Alles Gute.
Lieber. Ja, schönen Tag und bis bald mal.
Bis bald. Tschüss.